TechTalk, der europäische Tech-Podcast.
Selfie-Filter.
Fall-Update.
Deutsche Bahn.
WannaCry.
Fire-Tablet.
Google I.O.
Herzlich willkommen zu einer weiteren GeekTalk-Folge. Heute mit der Nummer 3117 und irgendwie heißt das, wir kommen Richtung Sommer. Sprich, bald in der Hälfte des Jahres oder der Jahreswochen. Nee, Achim, wie viele Wochen hat das Jahr? 52?
Ja, 52 und ich habe hier 30 Grad.
30 Grad?
Ja.
Ich habe meine gewohnten 18 Grad, bin aber auch im Keller. Oben ist es deutlich heißer. Angekündigt wurden 17. Du bist zu Hause.
Ich bin zu Hause. Angekündigt worden waren, glaube ich, irgendwas 27 im Top. Natürlich dann im Top mittags. Jetzt ist ja abends, aber hier oben bei mir im Penthouse habe ich halt 30 Grad, weil ich halt unterm Dach sitze.
Penthouse Westflügel oder Ostflügel?
Ich habe nur Nord- und Südflügel und ich bin zurzeit im Nordflügel.
Du bist im Nordflügel. Im Westflügel aber ist der Jan, Österreich, Wien. Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, hallo, guten Abend. Ich überlege gerade, was für ein Flügel das hier wäre, weil ich habe 25 Grad, sowohl drinnen als auch draußen. Aber ja, wird schon wieder sehr schnell warm leider.
Ja, deswegen, also wenn hier Nebengeräusche sind, ich habe die Bediensteten angewiesen, hier ein paar Fenster aufzumachen. Und mit Zoom-Fenstern kann ich das heute leider nicht machen.
Aber nicht, dass du dir eine Erkältung einholst wegen Durchzug. Nee, Zug haben wir ja noch in anderem, ja.
Stefanie steht mit dem Fächer neben mir. Nein, Spaß beiseite.
Das ist aber nett. Ich würde sagen, wir stürzen uns gleich mal in einen Nachtrag. Jan, du hast irgendwas noch an Zahlen rausgekrümmelt.
Ja, nur eine Kleinigkeit. Wir hatten ja letzte Woche das Thema, wie der Datenverbrauch quasi in Deutschland im quasi Kabelnetz war. Also wieso sich der Internet Traffic quasi in Deutschland aktuell ist. Und wir haben noch eine zusätzliche Statistik, nämlich wie das im Mobilfunknetz war. Dort wurden 918 Millionen Gigabyte übertragen. Ja, so viel dazu. Wer will, kann sich da durchklicken. Gibt es auch wieder ein paar weitere Statistiken natürlich, aber das wäre überall so deutlich weniger als im Festnetz, klar. Ne?
Ist ja verständlich, zumindest in Deutschland.
Nee, ist ja überall so. Also ich glaube, es wird kein Land geben, was mehr mobil hat als fix, oder glaubst du, dass es in die Richtung gibt?
Ja, in Ländern, die keine gute, also gar keine Festnetzstruktur haben, wie Afrika. Die haben ja
nur. Ich wollte gerade sagen, sorry, Europa. Also sagen wir mal westliche Welt, erste Welt.
Achim, hast du noch irgendeinen Nachtrag?
Nein, ich habe keinen Nachtrag.
Nicht. Irgendwelche Kommentare oder so mitbekommen? Ich habe vorher gesehen, du bist schon kräftig am über die Bahn schreiben. Das ist ein Thema, das dann gleich
ja,
kommt.
Ja, das hat sich halt ergeben, zufälligerweise.
Zufälligerweise. Jan, Nachtrag, Kommentar? Dann würde ich doch gleich einsteigen mit einem internen Thema. Bei uns auf der Webseite, klein Florian sucht Mutti, wir haben den Player verloren und ich habe keine Ahnung, weshalb. Weißt du da, Jan, etwas? Haben die bei den lustigen, ach, wie heißt das Plugin? Deutschland.
Ich überlege gerade, wo Berlin. Haben wir den Player verloren? Bei Daily?
Beim Daily ist er da. Beim GeekTalk, beim Großen, ist seit eineinhalb Wochen der Player weg.
Ja, da verwendest du ja keinen Potlauf, oder? Aber den Potlauf Player, ne?
Ich verwende den Potlauf Player. Das Witzige ist, wenn man über die Seite fährt, je nachdem, wenn man es irgendwie trifft, kommt der Lautstärkeregler hervor. Also der geht dann über den Titel drüber. Aber der Rest wird nicht mehr angezeigt.
Spannend.
Der Code ist nach wie vor der gleiche, den wir immer verwenden. Updates gab es auf dem Plugin nicht. Keine Ahnung.
Strange. Also das Fenster hilft in meinen normalen Potlauf-Installationen, ist er da und in der Daily auch. Das ist ja auch eine vollwertige Potlauf-Installation. Es ist ein Zeichen, dass wir von Blueberry ansonsten weg müssen, glaube ich.
Da gehen wir garantiert nicht weg. Da werden wir bleiben, bis wir alt sind.
Ja, ich weiß.
Spätestens vielleicht heute wird ja das liebe Podcast auch für Europa ausgeführt für Google, dann sind wir da wieder deutlich im Vorteil.
Ach ja, die Chance ist größer, dass beim Achim schneit, als dass das passiert, glaube ich, aber ja.
In Dortmund gibt es doch auch Schnee, oder Achim?
Ich sagte heute.
Ach, heute. Ja, dann Industrieschnee. Zählt das auch?
Saurer Regen von der vielen Industrie, das. Nee, nee. Alter, wie unsere Hörer mitbekommen haben, übrigens Aufnahmedatum 17.05. heute ist Google I.O. direkt während wir senden. Vielleicht gibt es die ein oder andere Breaking News.
Sofern dann das so breakt, genau. Achim, die Bahn.
Ja, ja, bevor ich hier über die Bahn erzähle, erzähl doch mal lieber einer von euch, was ihr da als Neuigkeit von der Bahn gehört habt, von der Deutschen Bahn.
Jan.
Ich habe es nur kurz durchflattern gesehen. Man möchte angeblich das quasi physische Ticket abschaffen und das nur noch auf ein digitales oder Online-Ticket umstellen, was von der Grundidee her mal nicht so unblöd klingt. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich an die vielen freudigen Berichte über die Bahn erinnert von vielen Leuten, auch von dir, aber auch von anderen, die ich kenne, weiß ich nicht, wie schlau das ist.
Ja, also ist im Prinzip richtig. Beides ist richtig. Die Bahn, die Bahn schießt sich auch gerne auch mal ein paar Eigentore, aber da können wir gleich drüber reden. Ja, der Bahnchef Richard Lutz hat halt in seinem, wenn man jetzt positiv, Digitalisierungswahn, finde ich alles gut, was wir machen halt, dies und jenes und tralala, will er jetzt die Tickets abschaffen. Also man steigt ein, man hat ein Smartphone dabei, das Smartphone sagt, hui, der ist im Zug, der fährt von A nach B und dann wird dann halt direkt das Ticket gebucht, wenn man das eingestellt hat, fertig aus. Finde ich eine super gute Sache. Ist ja noch nicht mal so richtig visuell. Das ist ja schon relativ, ja, das ist greifbar, machbar. Und am besten kriegst du hinterher noch den besten Preis. Also im Endeffekt, die ziehen dich nicht ab, sondern halt dadurch, vielleicht steigst du hinterher wieder aus, woanders ein. Und der errechnet einfach, was für dich halt da der beste Preis ist und der wird da abgezogen. Ist eine tolle Sache, oder?
Auf jeden Fall, weil der Mensch ist spontan und da kann dann schnell mal aus drei Einzelticket ein Tagesticket deutlich besser werden
im Preis. Das ist dann also genau. Im Prinzip auch eine kundenfreundliche Zukunftsvision, würde ich mal sagen.
Also so wie wir es in der Schweiz ja auch haben mit gewissen Ticketmöglichkeiten.
Ja, das ist wie London, da ist doch auch so, oder? Mit der U-Bahn.
Wo?
In London mit der U-Bahn, mit der Metro ist doch auch so, oder?
Ja gut, aber ich muss immer was vorhalten. Also er will ja, glaube ich, noch nicht, dass man was vorhält. Man steigt ein, das Smartphone erkennt direkt, dass man im Zug ist.
Ach so, das ist noch cooler. Okay,
cool. Ja. Ja. So. Aber vorhalten ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist ja auch in ganz vielen U-Bahnen und so, dass man einfach vorhält beim Einsteigen. Es gibt ja auch diverse Varianten. Aber kommen wir zurück zur Deutschen Bahn. Also eine ganz dufte Idee, die da haben. Das Traurige, oder sehr Traurige bei der ganzen Kiste ist, dass die Idee auch schon vor, ich sag mal so grob, 10 Jahren hatten. Und das Ding hieß Touch Travel, existierte. Ich habe es nicht begriffen damals. Also sie waren nicht in der Lage, mir als digital affine Person diese Technik zu erklären oder zu verkaufen. Und vor 7 Jahren bin ich gependelt 2 Jahre mit der Bahn. Und ich bin jeden Tag an so einem Touch Travel Teil vorbeigegangen und habe nicht begriffen, wofür es ist. Weil auch keine Information irgendwo steht. Und einmal habe ich irgendwie auch mich versucht einzulesen, habe es nicht begriffen, hat es wieder aufgegeben. Touch & Travel wurde übrigens vor einem Jahr oder so, glaube ich, eingestellt.
Ist das das System von Siemens? Kann das sein?
Es ist mir scheißegal, wer in der Box steckt. Also das ist halt ein Serviceangebot der Bahn gewesen.
Nee, nur weil wir wahrscheinlich eben den Nachfolger, also etwas von Siemens hier in der Schweiz bekommen. Deshalb wollte ich wissen, nicht dass.
Ja, ich meine, das hat auch funktioniert. Ich hab auch Leute in meiner Timeline gehabt, die haben halt virtuell geheult, als das Ding eingestellt worden ist.
Mhm.
Ja.
Verständlich, also, in dem Fall.
Ja, also, ja. Ich meine, sie haben es halt nicht vermittelt bekommen. Da würde ich halt eher mal die Marketingabteilung treten. Also, wenn ich selbst danach suche und es nicht begreifen kann. Also, unglaublich. Und jetzt verkaufen sie es als hier, Beste seit geschnitten Brot, zukunftsweisend. Also ich bin durcheinander bei der Deutschen Bahn.
Kann ich verstehen, irgendwie. Kommt das jetzt relativ schnell flächendeckend oder kommt das in den nächsten Jahren?
Das weiß ich im Detail jetzt auch nicht. Dafür war ich jetzt auch durch diese Historie relativ unmotiviert, mir das im Detail anzugucken. Wo ich aber motivierter war, ist jetzt auch nochmal über die Deutsche Bahn-App zu reden. Die Deutsche Bahn-App ist übrigens richtig aufgebaut worden über die Jahre. Da kann man halt auch ÖPNV, also hier Nahverkehr, sich angucken. Und ist eigentlich im Prinzip eine gute Sache mit einigen ordentlichen Usability-Fehlern. Also zum Beispiel halt, wenn ich mir ein Ticket kaufe, jetzt, was ich ja öfters mal mache, von Dortmund nach Köln hin und zurück, dann habe ich das Ticket online da drin, kann das jederzeit aufrufen. Schön gut. So, und wenn ich morgens hier aufstehe, aus meinem Haus gehe, zur U-Bahn, und will jetzt dann auch schon mal gucken, zu welchem Gleis ich muss. Mache ich die DB-Navigator-App auf und dann wird oben eingeblendet, hier direkt zu deinem Ticket, weil der weiß ja, es ist heute Datum so und so, Uhrzeit so und so, da ist ja das Ticket hier drin, das wir da jetzt gleich nutzen. Deswegen mache ich es ihm einfach und schiebe es ihm ganz nach vorne und nicht in die drei Untermenüs, wo es eigentlich sonst versteckt ist. Was übrigens auch schon ein Hohn ist, dass ich zwei oder dreimal runtertippen muss, um zu dem Ticket zu kommen. Ticket sollte eigentlich meiner Meinung nach immer mit einem Tipp verfügbar sein, wenn. Oder zumindest die Kategorie Ticket.
Wieso ist das nicht bei uns kannst du...
Wieso ist das nicht im Wallet?
Was nicht im Wallet ist. Das ist für mich jetzt nicht der Punkt. Ich bin ja in der App von denen.
Martin, ich habe dich unterbrochen. Sorry, ist das bei dir im Wallet?
Bei uns kann man das ins Wallet übertragen, dass, wenn man das nicht möchte. Vielleicht, Achim, geht das bei euch ja auch. Bei uns ist das Gerät schütteln und dann kommt das aktuelle Bild zum Vorschein. Also ich kann es halt auch im Wallet
packen mit ein paar Extra-Klicks nochmal. Aber dann verliere ich zum Beispiel die ganze Information, welches Gleis, wie ist der Fahrplan und der ganze Mist. Dann habe ich halt nur den blöden Barcode, den ich hinter dem Schaffner zeige. Mhm. Also halt in meinem Ticket in der Deutschen Bahn-App, da ist halt noch der Reiseplan hinterlegt und alles.
Das ist unschön.
Ja. So, also er schiebt es mir nach vorne. Das ist ja prinzipiell erstmal ganz schön. Auch wenn ich ja finde, ich sollte die von vornherein immer vorne erreichen können mit einem Tipp. So, dann schiebt das mir nach vorne. Dann kann ich immer jederzeit draufkippen, dann kriege ich mein Ticket und viel wichtiger für mich in dem Moment der Reiseplan, damit ich weiß, welches Gleis und gucken kann, ob der auch eine Verspätung hat. So, schön und gut. Dann fahre ich nach Köln. Dann fahre ich um 18 Uhr zurück nach Köln, gehe zum Bahnhof, mache die App auf und kriege das nicht. Weil die App unfähig ist, mir das gleiche Serviceangebot, also das Ticket nach oben in so einen Balken zu schieben, für den Rückzug nicht anzubieten. Also, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also auf dem Hinweg kriege ich es morgen, eine Abfrage, Rückweg machen sie nicht.
Die App ist langsam müde, wahrscheinlich bis zum Abend. Ja. Das ist sehr unschön.
Also das ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber das ist eigentlich nur die Einleitung, über die ich eigentlich gar nicht reden wollte, aber dann bin ich das auch mal losgeworden. Viel schlimmer finde ich, in Dortmund ist vor, ich sag mal, 2 Wochen ein ICE entgleist. Keiner weiß warum, es ist entgleist, Chaos, hin und her, nichts passiert großartig, also keiner zu Schaden gekommen, außer die Bahn und hier die Gleise. So, seitdem ist Chaos in Dortmund. So, weil halt theoretisch halt 2 Gleise, glaube ich, halt komplett nicht befahrbar mehr sind, also in den Bahnhof rein. Shit happens, kann ich mit leben, ist in Ordnung. Die anderen Gleise werden woanders drauf geleitet, es wird halt umgeleitet generell. So ist es halt, vollkommen in Ordnung. Jetzt könnte man darüber diskutieren, warum das halt 2 oder 3 Wochen dauert, den Schaden zu beheben und den Normalzustand herzustellen. Darüber möchte ich aber gar nicht reden.
Ich wollte aber gerade das fragen, 2, 3 Wochen hast du gesagt? Ja,
also das glaube ich jetzt immer noch nicht. Ich bin nicht 100% sicher, aber 2 Wochen war es auf jeden Fall nicht behoben, der Schaden.
Bei uns ist ja was Ähnliches passiert, also ein Unfall mit einem italienischen Zug, etwas ähnlich wie das ICE-Zeugs in Luzern. Da war auch, also da war 2 Tage lang war komplett der ganze Bahnhof, haben sie da dicht gemacht und das ist ein Sackbahnhof und die Züge vordergründig umgeleitet. Ging alles mit ein bisschen Jonglieren und hin und her relativ ruhig. Sie hatten es innerhalb von 3 Tagen, also Freitag ist passiert, Samstag, Sonntag, am Montag gegen Mittag ist alles wieder, also morgen haben sie begonnen, wieder den Bahnhof zu beliefern und bis am Mittag lief wieder alles völlig normal ab. Da heißt es mal, immer die Schweiz sei langsam.
Gut, aber da steckst du nicht drinnen und kennst die Abläufe nicht. Außerdem Dortmund, das Ruhrgebiet dort ist ein Dreh- und Angelpunkt, das kannst du, glaube ich, mit nichts
vergleichen. Genau, ich finde halt auch, also auch hier Kudos für die Schweiz, 3 Tage, fein, super. Ich glaube halt, also da würde ich jetzt die Bahn auch in Schutz nehmen. Du weißt halt nicht, wo genau das Gleis gerissen ist, was da drunter ist oder was da noch dranhängt. Also ich glaube schon.
Ja, und wie groß ist es
für die auch ein Kostenfaktor, halt diese ganze Umleitungskiste, die ja fahren müssen, halt. Die möchten das auch lieber von heute auf morgen fertig haben. Das kann ich alles schon nachvollziehen. Es wird einen Grund haben und Gutes. So. Aber Status ist, seit 2 Wochen, als ich wieder Bahn fahren wollte, ist da halt Chaos. Die Dinger werden umgeleitet. Du musst auf ein anderes Gleis. So. Nichtsdestotrotz bin ich halt letzten Freitag nach Hamburg gefahren, also eigentlich nach Hannover erst. Hab die App auf, hab das Ticket, ist ja morgens, das Ticket kriege ich ja noch vorgelegt, guck, wo ich hin muss, musst du gleich so und so. Komm am Bahnhof an, gleich so und so ist nämlich eins der kaputten Gleise, ist gesperrt. Dann kann ich mir am Bahnhof halt erstmal am Display gucken, wo ich hin muss. So. Dann komme ich da oben an dem anderen Gleis, wo jetzt der seit 10 Tagen zu diesem Zeitpunkt Zug jeden Tag hingeleitet wird. Es ist nicht eine spontane Gleisänderung, die ist seit 10 Tagen wurde das Gleis einfach komplett geswitcht. So. Und da steht dann halt, dass das Ding halt auch nochmal 20 Minuten Verspätung hat. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass der halt auf eine andere Strecke umgeleitet wird, damit er auf dem Gleis ankommen kann. Plus noch wahrscheinlich ein paar andere Extras. So, und jetzt frage ich mich doch, du hast eine App mit Echtzeitdaten, die dir im Regelfall bessere Daten eigentlich liefern sollte als das blöde Display da oben. Und die App ist nicht in der Lage, das richtige Bahngleis anzuzeigen, was seit 10 Tagen schon geändert ist.
Ist ja nur eine temporäre Geschichte, da kann man das gut laufen lassen.
Echt lächerlich und das kannst du lösen. Das finde ich echt lächerlich und das kannst du lösen.
Eben.
Meine Bahn-App beziehungsweise meine lokale Bus-App kapiert, wenn was ist, sogar auf Strecken, auf denen ich häufig fahre, und schickt mir Pushes, wenn was ist, rechtzeitig sogar per Push auf Ersatzverkehr oder so ein Mist. Nicht 10 Tage, sondern vor 5 Minuten.
Ja, ja. Ich meine, das ist eine Gleisänderung. Das ist ja, also wenn ich eine Gleisänderung in meiner App nicht darstellen kann, nach 10 Tagen, also das Gleiche gilt übrigens aber auch, wenn ich die eigentlich nach einer Stunde nicht darstellen kann, würde ich mal sagen. Wenn ich nach 10 Tagen eine Gleisänderung in der App nicht darstellen kann, ich habe übrigens einen Deutsche Bahn Twitter-Account angetwittert, der hat mir bestätigt, ja, ist so, kann die App nicht, haben wir nicht, tut uns leid, ja, okay. Dann ist die App doch nichts Besseres als der Papierfahrplan in digital. Ja. Also ich meine, da packe ich mir doch an den Kopf.
Gut, das ist wirklich ein Witz.
Und die Verspätung war halt auch nicht drin, ne? Also das ist auch noch der größte Gag.
Also auch das ist eine Baustelle in dem Fall. Nicht nur die Baustelle am Bahnhof, sondern die App.
Ja, ja. Und wie gesagt, die bohren die ständig auf und dann sind da solche, sag ich mal, solche Kleinigkeiten, also ich meine, so was heißt Kleinigkeiten, oder so Grundlagen halt, werden da nicht abgefangen. Also auch wie gesagt, ich brauche viel zu viele Tipps, um zu Sachen zu kommen, zu meiner Bahncard. Die Bahncard muss ich wieder digital vorzeigen. Ich habe es nicht gefunden, weil wenn du ins Bahncard-Menü gehst, wo du im Regelfall eigentlich hingehst, um die Bahncard anzuzeigen, da sind 12 Menüpunkte, glaube ich, oder 10. Und alle in Text. Also, und dann ist ja ein voller Menüpunkt, der gleiche wie deine Bahncard, die du dann anzeigen kannst. Die gleiche Wertigkeit in Höhe, also in Größe von des Buttons und des Text und der Schriftart und weiß der Teufel was, hat die Funktion meine Bahncard abrufen, also dass du die runterlädst in die App. Eine Funktion, die du im Regelfall einmal im Jahr benutzt. Die hat die gleiche, in der User, also im Interface, die gleiche Wertigkeit und Größe und sonst wie die Bahncard anzeigen, das, was du theoretisch bei jeder Fahrt machen musst.
Meine Tickets oder sowas, genau, sehe ich jetzt hier gerade auch. Habe die App kurz runtergeladen. Ja. Könnte man optimieren.
Genau.
Ansonsten der Startscreen, der ist schön übersichtlich, finde ich. Also, ja. Viel weiter bin ich jetzt noch nicht gekommen.
Ich meine, fair enough, wohl, der Startscreen, 30% ist ein Bild von einem Zug.
Ach nee, ich meine nicht den Teil, wo du nachher bist, oben die Karte in der oberen Hälfte und die unteren Hälfte von nach Datum und so, Optionen. Okay. So, ja. Ich suche.
Wenn du nichts kannst, kannst du auch schnell übersichtlich sein. Ach Gott. Aber das macht mich jetzt nicht wirklich optimistisch, dass die das gebacken kriegen mit dem ehrgeizigen Plan, da gleich ohne Anhalten und Co. das mit den Karten zu realisieren.
Ja, mich auch nicht. Übrigens, und das letzte Thema dazu noch, wir haben ja seit, glaube ich, einem halben Jahr oder so auch freies WLAN in der Bahn. Das gab es halt früher nur in der ersten Klasse. Jetzt überall, das haben wir ja auch schon ein paar Mal hier beredet, ist ja auch nicht mehr die Telekom, ist ja jetzt so ein Mischmasch-Ding irgendwie, damit es gewährleistet ist. Seitdem kannst du halt in der Bahn auch nicht mehr arbeiten. Wie oft ich halt eine Bahn hatte, wo gar kein Internet ist. Und dann schreibe ich wieder dem komischen Twitter-Account und der sagt, ja, in dem Zug ist zurzeit nicht ausgefallen oder irgendwas. Ich so, ich meine, die bewerben das Ding teilweise auf der Webseite. Ich müsste raussuchen. Ich könnte wetten, es ist immer noch so beworben. Die bewerben das als schnellstes Büro Deutschlands und so ein Krimskrams.
Ja, schnell ist relativ.
Da ich immer kurz vor knapp auch gerne mal produziere, steige ich in den Zug ein und denke, ich kann jetzt eine Stunde arbeiten für meinen Termin. Pustekuchen.
Unschöner Moment.
Ja. So dann lass uns mal das Kurzthema Bahn abhaken.
Können wir es abhaken? Gut. Wir sind ja gespannt. Wir haben ja ein paar von der Bahn, die bei uns mithören. Vielleicht mag sich der eine oder andere wieder mal melden dazu oder auch sonst.
Also ich glaube nicht, dass man das jetzt schönreden kann oder halt auch argumentieren. Das ist einfach, da müssen sie ran.
Da gibt es ein bisschen was zu tun. Dann wird es denen ja nicht langweilig. Das ist ja das Schöne dran. Jan, der Chaos Communication Congress zieht in die Heimatstadt deiner Frau. Darf man das so sagen?
Ja, darf man ruhig so sagen, ja. Ja, meine Frau ist eine Deutsche, die kommt aus Leipzig und der Chaos Communication Congress hat sich entschieden, die 34. Iteration des Kongresses in Leipzig zu veranstalten. Da gab es ja schon großes, langes Hin und Her darum, eben weil das CCH in Hamburg abgerissen wird bzw. neu gebaut wird. Dementsprechend brauchte man eine neue Location. Die wollte man schon im März kundtun, jetzt wurde es halt Anfang Mai, sei es drum. In Leipzig wird der 34. Kongress stattfinden, liegt vor allem daran, dass Messezentrum und Kongresscenter direkt nebeneinander liegt und man auch dorthin ein bisschen ausweichen wird. Ja. Meinungen zu Leipzig?
Kenne ich nicht, kann ich nichts zu sagen.
Fahr ich im Sommer hin.
Schöne Stadt, sehr am Puls der Zeit meiner Meinung nach. Ich war schon sehr häufig auch im Kongresszentrum wegen der Gamescom früher. Da hieß sie noch Games Convention. Schwierig. Also es hat auch einen Grund, warum die Games Convention dort weg ist. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass sie in Köln sitzt und Köln halt irgendwie für die näher wäre und die halt auch die Hauptfinanzierer der Messe sind. Auch jetzt in anderen Podcasts und das Leuten vom Chaos Computer Club hat man schon gehört, tja, die Hotels sind schon mal leer, ne? Weil, ja, da ist halt nicht so viel. Schon gar nicht direkt in der Nähe von dem Kongresszentrum und so weiter und so fort. Bisschen schwierig. Für mich persönlich ist es interessant, weil wir haben eine Familie dort. Ich kann quasi dort ohne Hotel sein. Ich glaube, ich werde mir das heuer durchaus, wenn ich ein Ticket kriege, anschauen. Gerade zu der Zeit hätten wir wahrscheinlich sowieso vorgehabt, in Leipzig zu sein. Findet sie aber immer zwischen den Jahren quasi statt, also zwischen Weihnachten und Silvester wieder.
Da ist der Grund, weshalb es für mich nicht passt. Mit Familie ist das natürlich schwierig, zu der Zeit wegzugehen.
Ja klar, für mich auch immer, aber gerade in dem Fall, wir sind wahrscheinlich dort. Eben wegen Familie, das ist natürlich ideal, ne? Dann kann ich mich ja vielleicht mal einen Tag irgendwie davon stellen oder so, einen Abend oder was auch immer.
War der Achim schon mal an so einem Kongress?
Ist auch nicht meine Baustelle, also habe ich auch kein Interesse. Nicht meine Welt, also auch null wertend gemeint, ne? Simon, guter Freund von mir, ist da, glaube ich, seit Jahren jedes Jahr.
Ja, Gamescom hast du ja vorher erwähnt, Jan, da gab es ja heute auch Neuigkeiten. Die Wochenendtickets sind alle schon weg, gibt nur noch unter der Woche Tickets.
Jetzt erst?
17. Mai. Heute gelesen.
Ja, ist recht spät. Also es war früher schon im April oder sind wir früher später angefangen. Ja, ist üblich, sage ich mal, ja.
WannaCry oder Uivix? Der Jan möchte etwas kundtun.
Nein, ich möchte einerseits mal den News-Charakter dieser Sendung ausfüllen und den Hörern ein bisschen erklären, was hier los ist, weil wir lesen ja sehr viel in den Medien. Und auf der anderen Seite vielleicht auch passend zum vorigen Thema ein bisschen netzpolitisch werden, wenn mir das erlaubt wird. Ich versuche es kurz zu halten. Was ist passiert? WannaCry ist in der Gegend unterwegs. Es wird irgendein türkisch Crime-Hack-Team zugeschrieben, was so nicht ganz stimmt. WannaCry ist eine Ransomware. Das heißt, es ist ein Wurm, der sich auf eurem Rechner einnistet und eure Festplatte verschlüsselt. Wenn ihr wieder Zugriff auf eure Daten wollt, dann müsst ihr zahlen. In Bitcoin bekommt einen Entschlüsselungskey und mit dem habt ihr wieder Zugriff auf eure Daten. Soweit mal das, was passiert ist. Was hilft gegen das Ganze? Das, was wir immer hier predigen, Backups, 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 weil du kommst nicht darum rum, um dies ein altes Backup einzuspielen. Irgendwelche Entschlüsselungstools oder sonst irgendwas gibt's nicht und gleich der wichtigste Hinweis wird's auch nicht geben. Das ist ein sehr, sehr, sehr sicherer RSA-Schlüssel, der ist auch sehr, sehr, sehr sicher vor einem Rechner etabliert. Hundertprozentig, meine große Wette, in der nächsten Woche kommen die ersten Entschlüsselungstools raus, offiziell so quasi, die dann genau das Gleiche machen werden wie das Ding und das wird die nächste Variante sein, wie du dir ein Virus eintrittst. Ja? Also gleich mal als Warnung, wenn ihr von dem betroffen seid. Ihr müsst euch eine andere Lösung finden. Entschlüsselungstools für das wird es nicht geben, weil eine RSA-Verschlüsselung kannst du so mit heutigen modernen Mitteln einfach nicht in der Zeit brechen. Das würde Jahre dauern für Supercomputer. Ja? Soweit die schlechte Nachricht.
Ich freue mich schon auf den dritten Namen. WannaCry Uivix. Wie heißt das dritte?
Ja, Verschlüsselungswix. Weiß ich nicht. Also Entschlüsselungswix. Keine Ahnung. So, wo kommt dieser WannaCry jetzt her? Dieses Ding nützt eine Sicherheitslücke aus, die es bereits sehr, sehr lange gibt und die seit Windows XP offensichtlich da ist. Man kann sich insofern dagegen schützen, und das ist auch was wir sehr häufig immer wieder sagen, man muss seine Systeme up-to-date halten. Wenn du ein durch abgedatetes Windows hast, vor allem am besten Windows 10, brauchst du dir wegen WannaCry aus jetziger Sicht keine großartigen Sorgen machen. Wenn du irgendwelchen alten Systeme betreibst, die deprecated sind und keine Updates mehr kriegen, hast ein dickes Problem. So auch bei diesen ganzen Windows XP-Kisten.
Entschuldigung, da bist du auch selber schuld.
Schwierige Ansage. Als Privatmensch bin ich bei dir.
Ja, ja, ich spreche jetzt nur die Privaten an. Ja. Firmen.
Für Krankenhäuser, Fabriken, Bahn meinetwegen, weil die waren ja auch betroffen. Ein bisschen schwierig, weil du kriegst halt viele Treiber nicht mehr für Betriebssysteme jenseits von Windows XP. Das habe ich die Woche erst gelesen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Seit Windows XP musst du Treiber signieren. Und viele Hersteller machen das nicht. Pfeifen drauf und sagen, naja, dann gibt's halt keinen Support mehr danach, ne? Das heißt, die werden, also so Firmen sind schon ein bisschen dazu gezwungen, teilweise so alten Klumpert herum irgendwie noch zu verwenden, würde ich mal sagen. Ja.
Kann man jetzt aber auch debattieren oder diskutieren. Aber die haben, ja. Ich meine, als Firma könnte man auch dann das Anhängsel updaten. Oder aber wenn das so signifikant für mein Geschäftsmodell halt auch wichtig ist, dann müsste man eventuell auch selber einen Treiber programmieren lassen.
Stimmt alles, ja. Also es ist nur als leichte Entschuldigung gemeint. Ja, ich bin auch der Meinung, gerade XP ist jetzt alt genug.
Gell? Ja, wir reden ja nicht von Non-Profit-Organisationen, wir reden ja von Firmen, die auch Geld verdienen und auf Geld sitzen.
Genau, und genau die Firmen haben ja noch zusätzlich diese uralten oder eben Verträge, dass sie Windows XP noch nutzen können, und die sind ja auch nicht betroffen, also da kann ja Microsoft helfen.
Nee, ich hätte jetzt Verständnis dafür, wenn es Windows 7 wäre, weil das der Support vor 14 Tagen ausgelaufen wäre, dann musst du halt mal reagieren, und so schnell ist nicht jeder. Windows XP ist der Support aber schon so lange aus, also da. Es ist wenig Entschuldigung, aber eine leichte zumindest vielleicht. Ja. Und das größte Problem ist, wo kommt das her? Diese Turkish Hacking Crime, wie auch immer die heißen, ist egal, es ist eh wurscht, weil der Name ist eh nur Schall und Rauch, haben offensichtlich voriges Jahr bereits von der NSA Zero-Day-Leaks, also quasi Sicherheitslücken, die in Betriebssystemen existieren, irgendwie an sich gerissen. Es ist seit Edward Snowden kein Geheimnis mehr, dass Geheimdienste Sicherheitslücken kaufen, um sie einzusetzen. Nicht um sie zu melden und patchen zu lassen, sondern um sie einzusetzen. Und das kannst du jetzt halt als die große Kritik an der ganzen Geschichte nehmen. Waffen zu kaufen und darauf zu sitzen, auch Cyberwaffen, um jetzt irgendwie ein fürchterliches Wort zu bedienen, ist einfach schwierig und schlecht, und es fliegt ihnen jetzt genau um die Ohren. Es gab damals eine Versteigerung dieser Zero Days, die sie herausgefunden haben. Offensichtlich dürfte die nicht ganz geklappt haben, vor allem wahrscheinlich auch wegen eines sehr komischen amerikanischen Versteigerungssystems. Noch dazu wäre es wie Bitcoin gewesen, das heißt, jeder hätte zusehen können, wer da wie viel bietet. Darum wurden die nicht versteigert. Vor 8 bis 10 Wochen ist es jetzt her, wurden all diese Leaks, also diese Zero Days quasi veröffentlicht, so dass sich jeder daran bedienen kann und man sie auch sieht. Und die Firmen sind halt nicht schnell genug nachgekommen, das zu patchen. Damals hat schon jeder gesagt, wird spannend sein, wann die ersten davon eingesetzt werden. Die erste wurde hier eben eingesetzt, das ist WannaCry. Würden die Staaten ihre Bestrebungen dahin konzentrieren, Dinge sicherer zu machen für alle, wäre das hier nicht passiert. Und die Kritik an der ganzen Sache muss man mal ganz dahinter nehmen, ja.
Ja, also ich meine, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Bin ich ganz bei dir, von vorne bis hinten.
Leider machen das alle Geheimdienste, das heißt, man kann jetzt auch nicht groß schreien, die böse NSA oder sonst irgendwie was, wir wissen es von den Deutschen, dass sie es machen, wir wissen es auch von den Österreichern und von den Schweizern, da steht sich keiner was hinterher, wie früher halt irgendwie vor 20, 30 Jahren meinetwegen Atomwaffen wettgerüstet wurde und dann später mal ein Abrüstungsvertrag kam, ist es halt ähnlich mit Zero Days. Da gibt es einen Graumarkt, wo Millionen geboten werden für Sicherheitslücken an Hacker. Die Konzerne selbst versuchen, dem ja schon ein bisschen gegenzuwirken mit diesen Bug-Bounty-Programmen. Was heißt, wenn ihr uns einen Fehler meldet, kriegt ihr XYZ $100,000, ja? Aber das ist halt zu wenig. Und im Endeffekt kann es aber nicht Sinn und Zweck eines Staates sein, absichtlich Sicherheitslücken, von denen man weiß und die Bürger auch betroffen sind, offen zu lassen. Also eben da jetzt mein netzpolitisches Statement dazu, so es geht nicht. Wehrt euch, ihr könnt euch wehren, ja? In Deutschland wird gerade wieder so ein Sicherheitsgesetz beschlossen. Bei uns wurde es erst eins beschlossen, das wir leider nicht kippen konnten, beim Martin leider auch. Ja, aber sowas ist halt echt übel. Und im Endeffekt, schuld daran ist die NSA und schuld daran ist diese Wirtschaft, die diese ganzen Leaks einfach kauft, also diese ganzen Lücken einfach kauft und das unterstützt. Und das darf es halt eigentlich nicht sein.
Ich wiederhole das, was der Achim vorher gesagt hat. Genau.
So, sorry, mein Statement dazu. Wenn ihr betroffen seid, leider eben Entschlüsselungstools bitte nicht verwenden. Wie könnt ihr euch sicher halten? Ein Tipp, den wir eh schon immer wieder haben, datet ab und macht Backups. Und Backups bitte auch offline quasi. Nur auf dem NAS speichern könnte zu blöd sein. Diese Ransomware diesmal dürfte das nicht können, aber andere konnten das bereits. Die können auch permanent online verbundene Backups kompromittieren. Das heißt, immer auch irgendwo eine Platte mal anstecken, Backup ziehen und dann wieder abstecken und abgesteckt lassen. Ja.
Das Backup vom Backup, sagen wir da schon seit Jahren.
Ja, ich mache auch eins auf NAS für dringende Sachen, aber halt jede Woche auch mal eins offline und wechsel die Platte dann sogar auch immer wieder. Einen liegt in der Arbeit, einen liegt zu Hause, falls mir was wäre. Sowas, meine Platten kosten heute wirklich nichts mehr. Kauft euch irgendwie so eine Platte und macht halt auch ein Backup, das dann offline bleibt quasi.
Diese Woche gab es gerade 1 Tera für 49 Schweizer Franken. Genau. Externe 2,5 Zoll. Kaufen und Backup machen. Achim, bei Asus hat man dir zugehört.
Vielleicht hat man einfach mal durch den Markt angeguckt und hat erkannt, dass halt kein normaler Mensch eine Smartwatch haben möchte. Ausnahmen bestätigen die Regel, Nischen werden super bedient, kein Thema.
Außerhalb der, also der Massenmarkt wird nicht bedient, der Nischenmarkt wird bedient.
Fertig aus.
Eben, der Massenmarkt wird nicht bedient, der Nischenmarkt wird bedient, genau. Und deshalb, Jan, weil du hattest ja auch eine Zenwatch, damals, wo du deine Apple Watch kaputt gemacht hast. Das war eine Zenwatch, oder?
Das war eine Zenwatch, ja. Eigentlich zufrieden gewesen mit dem Ding und offensichtlich dürfte an der Meldung was dran sein. Für alle, die das jetzt hören und sagen, oh schade, ich hätte gerne eine, die werden auch gerade schon fürchterlich ausverkauft. Heute hat Amazon die letzte Sandwich für 99 Euro im Angebot, guter Preis. Nehme mal an, das wird auf anderen Plattformen ähnlich sein in nächster Zeit. Also wahrscheinlich dürfte da was dran sein, wenn die schon alle ausverkaufen. Ja.
Bedenkt einfach, wenn die das einstellen, kommen auch keine Updates mehr.
Die ist sowieso WatchOS 1, glaube ich, und ich glaube, da kommt auch 2 nie wieder. Also du kaufst alte Hardware, dafür ist sie halt günstig und sie funktioniert ja noch.
Mit ganz vielen Schwindlöchern, genau. Dafür wird bei TomTom fleißig aufgestockt. Was heißt sie fleißig aufgestockt? Etwas, was ich bei meinen Tests der Wearables aus dem Hause TomTom immer bemängelt habe, dass man das Ganze nicht ins Google-Universum und ins Apple-Universum pushen kann. Das geht jetzt endlich. Gut gemacht, weiter so. Und Bruggy, was gibt's da Neues?
Ja, neue, völlig drahtlose Kopfhörer, also quasi, man könnte jetzt böse sein und sagen, AirPod-Konkurrenten, stimmt ihn so, wenn aber nicht ganz, weil eigentlich Bruggy die ersten waren, die das hatten. Was haben sie jetzt gemacht? Die nennen die Dinger Dash Pro, das ist halt der Name des ersten mit einem Pro dahinter. Und die kommen jetzt halt endlich auf ein Niveau, wo sie auch hingehören. Die ersten waren ein bisschen komisch. Schlechte Akkulaufzeit, schlechte Verbindung, jetzt bei den neuen wird alles besser. Interessantes Feature, sie wollen Live-Übersetzungen zum Beispiel anbieten, das finde ich schon recht interessant. Trotz allem, ja, ich würde mir keine kaufen, AirPods sind wesentlich billiger.
Ich wollte gerade fragen, was kostet der Spaß denn?
Ich habe noch keinen genauen Preis gefunden, aber ich würde mal davon ausgehen, dass die auf jeden Fall wieder 250 plus kosten.
329 Währungseinheiten und das Pro 499 in den Staaten.
Stimmt, ziehst du rück, sorry, ja. 329 Euro.
Da heißt es immer, die Apple-Dinger sind teuer. Gut, da ist noch ein Sprachassistent drin, also ein Übersetzer, das ist was anderes, aber
da ist Speicher dennoch, drinnen, da ist Heartrate drinnen, aber wer braucht das schon?
Diejenigen, die nur kurze Akkudauer brauchen. Das war ja das Enttäuschende bei den Bruggy ersten Dingen, die hatten sehr, sehr kurze Akkulaufzeit.
Ja, genau, so
nach 2-3 Stunden war da fertig.
Stunde.
Ja, bei meinen Lenovo-Dingern ja auch. Also generell, die ganzen Dinger haben ja 2, 3 Stunden Akku und dann ist fertig lustig.
2, 3 lasse ich mir ja noch einreden, aber Stunde für lange Läufe ist schon mal ganz schlecht.
Ja, auch 2, 3 geht nicht. Nee.
Ich rede jetzt von mit Pulse. Ohne Pulse hielten die länger. Also das muss man jetzt fairnesshalber dazu sagen.
Also das Lenovo-Teil, nach 3 Stunden war das fertig. 2, 2,5, 3 Stunden auch war das fertig.
Ohne Puls? Das ist mies.
Das hat keinen Puls, ne?
Okay, also die Bruggy und die Samsung, die ich hatte, waren nur mit Puls extrem schlecht und das würde ich ja noch akzeptieren. Aber eine Stunde ist halt auch ganz wenig, weil man kann auch schon mal mehr als eine Stunde Sport machen mitunter, ne?
Es soll so verrückte Menschen geben, ja, wo wir wieder bei der Nische sind. Achim, magst du die Facebook-Ecke entern?
In die Instagram-Ecke?
Heute ist eine Instagram-Ecke, genau.
Eigentlich nur 2 Sachen. Also A, Instagram hat jetzt auch die Selfie-Filter. Also man kann sich jetzt eine Krone aufsetzen, Hasenohren und weiß der Teufel was. Genau, das fehlte, glaube ich, noch von der Snapchat-Kopie. Das haben sie halt nachgebessert. Und dafür haben sie jetzt, aber was eher interessant ist, wo ich mal hoffe, dass Snapchat da mal nachbessert. Denn man konnte bislang schon immer Personen markieren, was schon super
ist. Oder Firmen, ja.
Und jetzt kann man auch Hashtags in Stories einbinden und die Hashtags sind dann klickbar und dann bekommt man ein Ergebnis aus der ganz normalen Instagram-Suche zu dem Hashtag, was eine super Funktion ist. Ja, das fände ich halt eine geile Funktion, wenn das bei Snapchat kommen würde, weil bei Snapchat verlinken sich, also zumindest in meiner Bubble an Stories, die ich da gucke, relativ häufig Leute, also dass die Empfehlungen zu anderen Leuten hingeben, die dann natürlich nicht anklickbar sind, wo sie dann einfach den Namen mit einem Ad-Zeichen reinschreiben. Und ich habe halt auch extrem viele Hashtag-Aktionen, auch gerade in den letzten Monaten gehabt, wo halt einfach irgendeine Idee hat und eine Hashtag-Aktion macht, wo dann halt Leute mit dem Hashtag, also der wird ja nicht als Hashtag genutzt, aber eigentlich als Überbegriff, dann drauf eingehen und daraus, also nicht daraus, sondern daraufhin entsprechende Inhalte auf Snapchat publizieren, die darauf eingehen.
Du hast vorher gesagt, eben die Hashtags, die dann verlinkt sind, kommt man dann in die normalen Hashtags, also in die Instagram-Bilder oder kommt man dann bei Instagram-Stories, nicht in die Stories? Ja. Das ist aber wirklich spannend. Bekommt man, wenn man verlinkt wird bei Instagram, eine Push-Meldung oder eine Notification?
Ja, bekommst du.
Weil du hast ja immer wieder mal gesagt, da hat mich der und der empfohlen. Das hast du immer wieder gemerkt, dass eben diese Empfehlungsgeschichte vorher bei Snapchat, wenn du plötzlich wieder so 5, 6 neue Follower bekommen hast.
Genau, da muss ich halt immer nachfragen. Du weißt einer von euch oder wo kommst du her? Wer hat mich empfohlen? Weil ich es da nicht auf dem Schirm habe. Aber wenn du halt verlinkt wirst in einer Instagram-Story, dann bekommst du halt ganz normal, wie wenn du in einem Instagram-Foto getaggt wirst, entsprechend eine Nachricht.
Das wäre ja wirklich ein cooles Feature, was Instagram, Snapchat mal zurück übernehmen könnte.
Genau. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das so abwegig ist, weil wir haben ja auch mit einem der letzten Updates vor einiger Zeit auch diese Suche bekommen, dass man halt in Snapchat suchen kann. Und irgendwann bist du halt auch da, da macht sowas auch einfach Sinn.
Ja, und die ganzen Influencer, die darauf schwören, die würden sich natürlich auch freuen, wenn da denn die Brands das mitbekommen, ohne dass sie ihnen das zuerst noch zuschicken müssen. Quasi, wenn die automatisch mitbekommen würden, dass was passiert. Also, Snapchat.
Das scheint dann in der Suche zu dem Hashtag auch auf?
Bitte?
Scheint das dann in der Suche zu dem Hashtag auch auf?
Die Story?
Ja.
Nein.
Du musst ja jemand folgen, damit du die Story siehst.
Gibt es keine öffentlichen Stories?
Nee, also du musst ja der Person schon folgen. Damit ist es dann öffentlich. Genau. Aber du kannst jetzt nicht, wenn du auf ein Profil von der Person gehst, kannst du nicht deren Story gucken. Außer du folgst sie und dann ist sie oben in dieser Story, Menüleiste drin.
Gibt es da was anderes? Ich habe letztens irgend so ein Story-Format von einer Automarke gesehen. Ich glaube nicht, dass ich der folge.
Hast du nicht einfach Werbung gesehen?
Nee. Muss ich mal anschauen. Interessant, okay.
Amazon-Ecke. Da gab es heute ein paar Updates. Achim, bist du da im Thema?
Bei Billig-Tablets? Ich bin nur bei Billig-iPads im Thema.
Genau.
Ja, iPad ist ja eh schon so ein Synonym für Tablets, oder? Ja, die haben heute die Fire 7 und die Fire HD 8 geupdatet. Ja, was kann man da groß dazu sagen? Schwierig. Dünner, schmaler, kleiner, mehr Rechenleistung. Wie so Updates halt ausfallen, ne? Preise durchaus interessant. Das Fire 7 kostet 55 Euro für Prime-Mitglieder, 70 für Nicht-Prime-Mitglieder. Das Fire HD 8 kostet 90 Euro für Prime-Mitglieder und 110 Euro für Nicht-Prime-Mitglieder. Bestellungen gehen jetzt los, Auslieferung Anfang Juni. Ich muss gestehen, ich habe jetzt seit kurzem so ein altes Fire 7 quasi, also seit heute ist es alt. Das sind schon coole Dinge, ja. Und für die Kohle,
würde ich gerade sagen, meinst du 25 Euro für den gekostet. Preis, also kannst du nicht meckern.
Und die haben ja jetzt auch ein Update bekommen, also ein OS-Update, oder?
Ja, ich muss gestehen, ich sehe es nicht, ich krieg's nicht mit, es tut nicht weh, ich weiß es nicht. Also dieses Amazon OS ist in Ordnung. Es wurde jetzt auch geupdatet, ich habe nicht viel gespürt davon, ich weiß es nicht. Also ja, es ist uns da, ich weiß auch nicht, was das tut, aber es ist egal, es funktioniert vorher wie nachher. Ne?
Ja, aber das ist ein schönes Zeichen, ein Billig-Tablet, was Updates bekommt. Es gibt ja Hersteller, die Flaggschiff-Tablets haben, die keine Updates bekommen.
Ja, das bekommt viele, weil ich habe das jetzt seit Ostern und ich habe schon das zweite bekommen und ich habe mir schon gedacht, ach Gott, das Willen, das datet sich dauernd ab. Dachte mir, Moment, Android-Gerät, sei froh. Ja, nur nicht schimpfen, sei froh, ist schon alles gut.
Ich dachte, du hättest erstmal nachgeguckt, ob es nicht ein Windows ist.
Nee, ist ein Amazon drunter. Ich habe auch den Google Play Store dann noch drauf installiert. Es geht auch relativ einfach. Na, schon nett. Ich habe meins damals irgendwie so im Warehouse-Deal für 29 Euro gekauft. Kann man sich auch sicher sein, sobald irgendwie dann Prime Day im Sommer ist, wird es die wieder irgendwie ähnlich günstig neu und noch günstiger halt in Gebrauch geben quasi, weil immer wenn die neuen in Aktion sind, ziehen die auch diese Warehouse-Preise runter, das ist schon sehr angenehm.
Du hast gesagt, für Prime-Mitglieder ist das Teil günstiger?
Ja.
Ich muss mir doch wieder mal eins klicken. Ich habe mich ja dummerweise zu Prime überreden lassen, habe mir schlussendlich doch nichts gebracht, wurde mir was vorgegaukelt, was schlussendlich nicht ging. Aber ja, jetzt habe ich das ein Jahr lang.
Ja, für 55 Euro das Kleine finde ich schon echt schon okay.
4K-Fernseher wollen die lieben Amazon-Leute machen.
Ja, es ist mehr oder weniger ein Gerücht, aber wahrscheinlich ein recht valides. Im Endeffekt kommt halt, kann man relativ vernünftige Fernseher zum guten Preis und der Amazon-Software ist gleich drinnen quasi, so mehr oder minder. Wenn man das jetzt clickbait-technisch formulieren möchte, der Fire TV, viel mehr ist es nicht. Wenn die tatsächlich kommen und vor allem, wenn die bei uns kommen, bin ich gespannt. Die werden dann für sich recht interessant und recht konkurrenzfähig, aber ja, ich bin dann noch skeptisch.
Du hast ja, bist ja nächstens auf dem Neukauf von einem Fernseher. So einen wird es ja nicht, du brauchst ja UHD.
Naja, UHD in
4K. Nicht schwierig, HDMI 2, HDMI 2.
Ja, das hätte auch, ja. Das ist auch egal, aber ich warte sicher nicht so lange und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin bei Fernsehen immer so ein bisschen kritisch, ich nehme da etablierte Panel-Hersteller, die ich kenne, sagen wir es mal so.
Passt. Bei Microsoft gab es mit der Build 17, die letzte Woche ja war, auch Neuigkeiten zum Fall-Update, zum Herbst-Update, was kommen will. Da bringt ja Microsoft eines der Feature, die ich bei macOS respektive iOS extrem zu schätzen weiß, endlich auch auf die Windows-Welt. Ich nehme an, Achim, du bist da nicht im Thema.
Wie kommst du darauf?
Ja. Dass du nicht im Thema bist?
Ja, genau.
Schlecht geratet oder gut geratet. Nee, aber nutzt du die Möglichkeit, zum Beispiel eine Mail auf dem iOS-Device zu beginnen und dann auf dem Mac weiterzuschreiben oder eine SMS oder was auch immer?
Null.
Nicht? Jan, wie ist das bei dir? Web, oder noch ganz kurz, Achim, so Webseiten, also quasi auf dem, was ich viel mache, ist auf dem Desktop zu lesen beginnen und dann merken, oh, ich muss raus, kurz iPhone und zack, die Seite ist dann auf dem iPhone auf. Das auch nicht?
Nee. Also da habe ich, also im Endeffekt, ich lese die fertig oder ich lasse sie offen und lese sie hinterher fertig an dem, wo ich ja war. Im Zweifelsfall mache ich es halt am iPhone nochmal auf unterwegs.
Gut, das ist ja dann auch im Verlauf drin. Das dritte noch, gut, das kannst du nicht, Telefonübergaben und so weiter. Doch eigentlich schon, aufs MacBook zum Beispiel. Sowas machst du auch nicht.
Nee, wenn ich telefoniere ich, dann habe ich das Telefon. Also da sehe ich auch null den Sinn drin.
Ja, ist bei der Watch dann einfach, also mehr Sinn. Auf der Watch beginnen und am Telefon beenden. Jan, wie ist es bei dir? Nutzt du diese
Features? Ja, du hast es gerade gesagt. Watch zu iPhone und irgendwie iPhone, iPad. Also ich nutze das iOS intern, macOS ist mir eigentlich völlig Wumpe. Das, was du gerade gemeint hast, zum Link Tabs und Co., das liegt ja nicht an Handover, sondern das liegt ja einfach nur an der iCloud-Geschichte.
iCloud, ja, genau.
Die verwende ich sehr gerne. Und was ja quasi kommt, ist diese Handover-Geschichte. Also quasi dieses übergreifende Browsen kann ich auf dem Windows jetzt schon, wenn ich Chrome verwende. Also von daher, ja, diese iCloud-Tabs verwende ich sehr gerne. Aber das ist ja nicht unbedingt Handover. Was ich auch sehr gerne verwende, ist diese gemeinsame Zwischenablage, die kommt ja jetzt auch in Windows 10. Die mag ich sehr gerne.
Genau, jetzt hat man eben das Feature, das kommt jetzt zu, dass man quasi ein Word auf dem Smartphone beginnt und dann auf dem Tablet weitermacht oder auf dem Desktop. Sehr schön, dass Sie das auch bekommen. Oder wir das da auch bekommen.
Kommt mit dem Creators Fall Update. Sehr creatorig ist der Name nicht. Und sehr kreativ, aber im Herbst gibt es halt das nächste große Windows 10 Update.
Dafür kommt bald iTunes in den Windows Store. Es stirbt doch noch nicht. Dieses iTunes.
Ja, warum ist klar, ne?
Apple Music.
Windows 10 S, ne? Da musst du jetzt nur in den Windows Store. Alles andere kriegst du ja nicht mit Windows 10 S. Dementsprechend werden wir jetzt viele dieser Ankündigungen in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Es wird jetzt alles in den Windows Store hineindrücken, damit sie auf den 10 S Geräten dann auch laufen können. Apple zieht gleich als Partner mit Spotify am Anfang bei der Präsentation.
Genau, Spotify war da und auch die ganzen Linux-Distributionen, die mittlerweile jetzt da einziehen, eben genau aus dem Grund, Windows 10 S.
Ja, das finde ich schick, weil dann kann ich mir nämlich die Distri direkt da drinnen laden, also aber trotzdem extra installieren. Das finde ich total cool. Also, dass Microsoft auch mitspielt, dass ich quasi ein Fremdbetriebssystem direkt aus dem Store hosten kann. Hochachtung, das würde, glaube ich, Apple nicht tun, umgekehrt.
Nee, Denke ich auch nicht. Wollen wir in die Google-Ecke gehen? Wir sind ja, wir haben es vorher erwähnt, quasi live parallel zur Google I.O. am Aufnehmen. Als Thema hatten wir drin, dass der Google Assistant für iPhone kommen will. Auch für Waschmaschinen und alles mögliche andere. Achim, sinnig?
Ja, im Prinzip schon. Also ja und nein, also im Prinzip, der ist ein guter Assistant, im Gegensatz zu Siri. Also ich finde ihn halt weitaus besser, also mit Verständnis und allem. Aber halt die Krux ist natürlich, das ist dann halt immer eine App.
Ist der, wenn du den Button unten drückst, kommt Siri und kommt dann nicht Google oder Amazon oder was auch immer.
Und er kriegt auch kein direktes Wake-up-Word quasi, ne? Also ich kann jetzt nicht sagen,
okay Google.
Zack, das funktioniert auch nie, ne? Das rauscht.
Lecht.
Ja, ich habe es gleich selbst ausgepfiffen.
Genau, passt. Ja,
mittlerweile haben wir es auch bestätigt, im Sommer kommt das Ding auch in deutscher Sprache, ja, auch aufs iPhone zum Beispiel, aber eben, ich sehe das auch immer kritisch. Ich muss auf dem iPhone halt leider Siri verwenden und ich muss ehrlich gestehen, wenn sich das nicht bessert, könnte das für mich tatsächlich über kurz oder lang Knackpunkt sein, das Handy zu wechseln. Da hätte ich nie gedacht, dass ich das laut sage.
Ich mag Siri. Kaufst du dir dann ein Alexa-Phone, quasi ein HTC U11? Weil die haben ja den Google-Bot rausgehauen und machen da den Alexa rein.
Ja, ich muss gestehen, es ist tatsächlich was, also das erste Mal, dass ich mich überhaupt wieder mit HTC beschäftigt habe in den letzten 3-4 Jahren, dass ich diese Meldung las, eben mit einem neuen Handy, mit dem Alexa-Ding. Ich bin kein HTC-Fan, darum wahrscheinlich nicht und wenn, kaufe ich mir wahrscheinlich einfach einen Pixel und fertig. Weil ich halt wenn dann irgendwie ein Vanilla Android mag, quasi, also kein groß angetouchtes. Da bringen mich keine 10.000 Pferde mehr drauf. Aber ja, also für mich könnte der Sprachassistent über kurz oder lang, glaube ich, wirklich kaufentscheidend sein.
Ja, der Kampf hat ja erst begonnen. Mal schauen, was da nächstens noch für Hardware-Teile kommen und wie es dann sich ausebnet.
Für mich ist übrigens der Sprachassistent auf dem Telefon echt noch in der zweiten Reihe. Also es hat für mich null Entscheidungskraft.
Ja, bei mir würde ich dann auch vorziehen, quasi das Ganze mit einer Hardware in die Wohnung zu stellen. Weil, ja, sonst jedes Mal dann halt alle Devices angehen in der Familie. Mit der Zeit wollen die ja die Namen, also die Sprachen oder die Personen erkennen, aber das wird sicherlich noch ein Weilchen dauern, bis das funktioniert. Von dem her ist so ein einheitliches, zentrales Ding sicherlich besser als das Smartphone als solches.
Bin ich komplett bei euch, weil der Achim hat natürlich den großen Vorteil, dass er im Büro auch darf. Du hast dein Büro zu Hause und darfst erst recht. Ich darf nicht. Also ich bin auf meinem Smartphone, wenn ich im Büro bin, zum Beispiel angewiesen. Oder im Auto bin ich
auch. Sprichst du im Büro mit deinem Telefon? Also mit deinem Sprachassistenten?
Würde ich sehr gerne, ja.
Hast du ja Cortana?
Wie?
Du hast ja Cortana, kannst du ja den nehmen, der ist auch gut.
Am Rechner?
Ja.
Sage ich jetzt nichts dazu.
Gut.
Da darf ich nichts dazu sagen, aber nein, wir haben aus Sicherheitsgründen kein Cortana, sagen wir es mal so. Aber ich habe ja natürlich Bring Your Own Device und mein Privathandy auch dabei und mein privater iPad auch und das ist ja okay. Und gerade wenn du halt in Besprechungen bist oder sowas, wäre es auch teilweise echt nett, Siri was dazu einfach zuzurufen. Ja? Wäre schon angenehm teilweise irgendwas aufzuschreiben oder sonst irgendwie was, wenn du gerade irgendwie Brainstorming, was ich was alles machst. Ja? Also jetzt nicht, dass ich alleine...
Der ist ein Kickstarter-Projekt.
Zum Beispiel, ja. Das ist in kreativen Meetings in Langen hätte das teilweise durchaus schon Sinn. Aber das Problem ist halt, Siri tut er nicht. Ja?
Schau dir das Sendstone. Wir hatten einen Artikel auf pogipsi.ch, also vom Blog. Das habe ich ja unterstützt. Ich bin schon gespannt. Im Juli will das Teil ja kommen. Das wäre dann vielleicht was für dich.
Ja, ich habe es bei uns schon vorgeschlagen, ob wir es nicht in jedem Besprechungszimmer etablieren wollen, ohne Spaß.
Mhm. Tja. Ich würde sagen, dass alles andere, was sonst an der Google I.O. jetzt noch parallel gekommen ist, schauen wir uns das nächste Mal an, weil jetzt ist zu hektisch, das noch parallel zu fahren, ja, oder?
Ja, eine Stunde ist rum, ist nicht viel. Ich kann ganz kurz nur sehr viel AR, nicht uninteressant, können wir nächste Woche besprechen, sehr viel Smart Home und Sprachassistent und Fotos ist auch recht viel dabei und das war's von der ersten Stunde dabei mal. Weiter.
Ist aber keiner aus dem Flugzeug gehüpft und so?
Nein.
Also keine große Show?
Nein, sehr leise treten. Sundar Pichai ist gleich als erster aufgetreten. Das ist vielleicht ein bisschen die große Show gewesen. Die Bühne sieht sehr cool aus, aber ansonsten ist recht ruhig und sehr, sehr leise tretend.
Eigentlich müsste man nach Italien in die Ferien gehen. Die bekommen jetzt Apple Pay. Schon wieder kein Deutschland, schon wieder kein Österreich. Die Italiener.
Genau, aber ich meine, jedes Land mehr erhöht ja den Druck auf die anderen Länder, sag ich mal.
I hope so, ja. Ich hoffe schwer für euch.
Ich weiß nicht mehr dazu, bis ich Apple Pay habe. Weiter.
Die anderen Themen, wir hatten es ja ganz am Anfang und in der Mitte vom Geek Talk schon, updatet eure Geräte. Wenn ihr eins aus dem Apple-Universum besitzt, Mac, iPhone, iPad, Watch, TV, Box, egal was, die haben Anfang der Woche Updates bekommen. Ging es bei euch lange, um das vom letzten Mal aufzunehmen? Jan, du hast ja vor allem lange gebraucht.
Ganz kurz, es ist auch nur ein kleiner, es ist auch nur Bugfix-Mist. Übrigens, die neuen Betas sind auch schon wieder da. Achim?
Ich habe nicht geupdatet. Ich habe keine Zeit gehabt.
Ich habe zwei Geräte bis jetzt abgedatet. Das MacBook muss ich noch und die TV auch. Die hatten wir seither nicht gebraucht.
Ich habe übrigens auch keinen Push gekriegt.
Meine Frau hat gestern einen bekommen. Ich nicht, weil ich ziemlich schnell abgedatet habe, aber meine Frau hat eine Push-Meldung bekommen. Interessanterweise.
Mein neues MacBook Pro hat keine gegeben, aber der alte, döselige, unheimlich verstaubte Studio-Mac quasi, der hat sofort, Updates sind da. Ich verstehe ja nicht, wie die das machen mit den Geräten. Ja.
Eine meine Miste.
Schaut so aus.
Ich glaube, wir haben alle Themen durch. Oder gibt es auch etwas, was ich vergessen habe?
Harren wir Achim? Den Google EO weiter.
Genau, das machen wir.
Würde ich doch auch sagen. In diesem Falle vielen herzlichen Dank, lieber Jan.
Ja, vielen herzlichen Dank an euch beide. Danke auch an die Zuhörer, wie immer. Und nächste Woche hört man mich wahrscheinlich nicht, da ich wahrscheinlich auf Urlaub bin, wieder mal. Nur mal gleich als Vorwarnung. Ja, so viel dazu. Achim.
Der Dauerurlauber.
Ja, solange es noch geht quasi.
Ja, ich bedanke mich auch bei euch beiden, bei den Zuschauern und bei der Deutschen Bahn.
Auch bei den Zuhörern bedanken wir uns und bis bald wieder, würde ich doch sagen. Wir freuen uns auf eure Kommentare und wie immer, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.